Ihre Highlights haben Dimbulan, Ejiaku und Levi zwar noch nicht gefunden, dafür hatten sie im zweiten Teil unserer Vorschau auf die aktuelle Frühlingsseason jede Menge Spaß. Sie sahen, wie in Ao-chan, Can't Study plötzlich Pullover die Sicht auf den BH freigaben, wie in Wise Man's Grandchild ein 10-Jähriger einen fetten Dämonenbären alt aussehen hat lassen, wie in Magmal of the Blue Sea aggressive Lebensformen eines neuen Kontinents in 1000 Teile zertrümmert wurden und wie in Juno Takuya Alima von einer Elfin aus einer anderen Welt geküsst wurde. Puh, viel Spaß. Willkommen zurück, Shortcuts Podcast hier, Folge 93. Wir sind im zweiten Teil der Frühlingsseason von Vieren. Und ich habe ihn euch letzte Woche schon angeteasert. Hier ist der Grießkram der Redaktion, Levi.
Diese Season ist so super, mir gefällt sie so sehr, ich bin so begeistert.
Und das sagst du mir tatsächlich schon seit 2 Monaten.
Ja, vor 2 Monaten habe ich dir gesagt, es kommen nicht mehr Anime, es läuft so langsam aus und die Qualität ist genauso überschaubar wie die Anzahl der Anime. Und ich habe ihm den Vorschlag gebracht, Mensch, es bringt nichts, mach diese Season Preview nicht, mach lieber eine Season Preview aus 2015, da wäre qualitativ wesentlich mehr geboten gewesen.
Also wenn genug Leute das wollen, dann machen wir das vielleicht.
Ja, streich jetzt zwei nochmal, mach nochmal zwei aus 2015. Ich habe dir Vorschläge gebracht, du weißt Bescheid.
Ja, ich in meinem grundsätzlichen Optimismus habe ich mir immer gesagt, ah komm, die Short-Anime von High Dive kommen noch irgendwie zu Crunchyroll, diese US-Titel kommen noch zu Crunchyroll, irgendwas kriegen wir schon noch. Sind noch richtig viele große Titel, wie Carol and Tuesday haben wir, übernächste Woche haben wir die. Ist noch nicht lizenziert. Es gibt noch ein Fragezeichen bei AOD, aber wahrscheinlich werden wir alle enttäuscht sein, was dieses Fragezeichen ist. Vielleicht auch nicht. Ihr erfahrt es nächste Woche wahrscheinlich. Hier im Podcast oder in den News bei Anihabara, aber dann erst irgendwie so in einem Monat. Wir sind nicht so aktuell mit den News. Wer auch nicht so aktuell ist. Jetzt kann ich nur mir Feinde machen. Neji, hi.
Ich
muss sagen,
fast nur. Hi. Ich bin aufgewacht.
Das, ich nehme diese Begrüßung als eine Ablehnung. Hi, Yaku.
Ja, guten Tag. Schön, euch wieder zu sehen.
Jetzt hätte ich euch doch gleich bei der Begrüßung fragen können, was ihr mitgebracht habt. Von daher machen wir das mal ganz schnell. Ich habe Ao-chan Can't Study mitgebracht, damit geht's gleich los. Neji, was hast du mitgebracht?
Ich habe Wise Man's Grandchild.
Der Isekai der Season. Wir haben wenig Isekai dieses Season. Oh. Ob dieser eine zumindest dann qualitativ besser ist, wenn es schon nicht so viele gibt. Er lacht schon. Fucking Spoiler, Neji.
Tja.
Yaku, was hast du?
Ja, ich habe mitgebracht Magmal of the Blue Sea, ein weiterer Anime zum Thema Zeitreisen oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
War Zeitreise nicht Juno?
Zeitreise war Juno.
Ja, sehr geil. Sehr gut.
Liebe Zuhörer, an dieser Stelle merken wir also, die Anime-Season ist so schlecht, dass unsere eigenen Redakteure schon die Anime verwechseln, die sie eigentlich mitgebracht haben.
Oder wir sollten die nicht zu utopischen Zeiten um 22 Uhr nachts aufnehmen.
Oder sowas, ja.
Ich war schon immer dafür. Dann gehen wir mal rüber zu dem, der wirklich in seinem Reise-Anime dabei hat. Levi, was hast du mitgebracht?
Ich habe Juno, A Girl Who Chants Love at the Bond of This World mitgebracht. Und warum zum Henker habe ich das getan?
Geht es da zufällig um einen Kontinent, der auf einmal auftaucht, der Magmal heißt?
Knapp daneben, aber tatsächlich ein wenig mehr mit Zeitreisen, als es in Magmal der Fall sein wird.
Ah, noch einer.
Hat es dann zu tun. Ja, richtig.
Wussten wir es doch. Mehr dazu später. So, keine Zeit verlieren. Zeit ist wertvoll. Wir sind ja hier in Deutschland. Ich habe mitgebracht Ao-chan Can't Study, sagte ich bereits. Ich hatte die Wahl zwischen einem weiteren Full-Anime und habe mich dann für den Short-Anime entschieden, weil ich will euch nicht quälen, aber ich habe euch trotzdem gequält.
Hat anscheinend keine Rolle gespielt.
Tatsächlich. Es tut mir leid. Immer noch besser als After Lost, ich verbessere mich Folge für Folge mit meinen Picks. Genres Alltagsleben, edgy, romantische Komödie, adaptiert von einem Manga. Das Studio ist Silverlink, wenn man halt nicht weiß, wen man nehmen soll als Studio, nimmt man halt Silverlink. 12 Folgen, ist auch nicht lizenziert in Deutschland.
reden wir trotzdem drüber. Kurz die Beschreibung. Ao Horie ist die Tochter eines Autoren erotischer Romane. Dadurch kam sie schon in einem jungen Alter mit den perversen Fantasien aus seinen Romanen in Kontakt, wodurch sie nun in allen jungen sexlüsternde Monster sieht. Er hat Sex gesagt. Um sich möglichst schnell davon loszureißen, verbringt sie ihre gesamte Freizeit mit dem Lernen für eine gute Universität. Ihr Leben wird jedoch plötzlich auf den Kopf gestellt, als ihr Klassenkamerad Kijima Takumi ihr seine Liebe gesteht. Nun muss sie sich nicht nur mit für sie völlig neuen Gedanken befassen, sondern sich auch ihres Vaters erwehren, welcher sie in eine peinliche Situation nach der anderen bringt.
Ja, ich fange mal an. Was soll ich zu dem Ding sagen?
Soll ich dir sagen, was ich dazu dachte? Ich habe die Beschreibung gelesen und dann kam so groß so im Trailer so, ah, wie Apfel, oh, wie Orgie, so erzählt sie als Grundschülerin ihren Klassenkameraden ihren Namen. Und dann dachte ich so, ey, das wird richtig over the top und sie denkt richtig pervers. Aber ganz ehrlich, bis auf zwei Szenen, sie denkt eigentlich gar nicht wirklich pervers.
Nein, tut sie auch nicht, weil es ist ja eigentlich ihr Vater, die ganze Zeit pervers denkt. Und ich glaube, du hast den Namen rausgesucht. Der hat mich auch wirklich an diesen Opa von Ranma einen Hals erinnert.
Ja, danke.
Der die ganze Zeit mit irgendwelchen BHs und Höschen um sich wirft, als gäbe es keinen Morgen.
Nur, dass das hier nicht der Opa, sondern der Vater
ist. Ja, der Vater ist. Das war die nächste Überraschung.
Ja, das hat mich kognitiv verwirrt.
Voll aus der Bahn geworfen.
Bei Ranma hat er sogar einen Tannenbaum mit Höschen, also bitte.
Ja, und hier hat er eine Angel und angelt das Shirt von Ao im Krankenzimmer hoch, damit sie dem Kijima auf einmal ihre Brüste zeigt.
Ja.
Habt ihr gelacht? Hat uns jemand lachen gehört? Ich nicht.
Also ich habe tatsächlich nur einmal gelacht. Es war am Anfang, wo sie ihren Namen vorgestellt hat. Ah, wie Apfel, oh, wie Orgie. Da habe ich gelacht. Da habe ich auch gedacht, komm, das wird ein richtig geiles Ding. Und ich glaube, ich habe dann nur noch einmal gelacht, mitten in der Folge, als es dann kam, ja, hier der Vater von ihr ist so Autor für irgendwelche perverse Romane und sowas. Und das Haus, in dem der Autor lebt, wird das Haus der Gelüste genannt.
Und er ist der Lustmeister.
Das war tatsächlich Stelle 2, an der ich gelacht habe. Ansonsten bin ich komplett regungslos da gesessen und habe mir gedacht, bitte Herr. Lass es endlich enden. Und Jaku hat dazu auch einen sehr passenden Kommentar gesagt. Bitte, Jaku.
Genau. Und zwar, eine Sache ist ja die, es ist ja nicht schlimm, wenn man über die Witze nicht unbedingt lacht, aber es ist halt sehr schlimm, wenn sich ein Kurzanime, der 12 Minuten lang geht, sich anfühlt, als ob du gerade einen 3-Stunden-Film schaust. Das ist halt das Problem an diesem Anime, finde ich. Das sind einfach Stellen teilweise da. Vielleicht sind wir einfach nur die falsche Zielgruppe dafür. Aber die sind halt so, fast schon cringe eigentlich, so unnatürlich, man da eigentlich wegschauen möchte, und dadurch kommen die Szenen auch, fühlen sie sich viel länger an und einfach Chaos, meiner. Also es ist einfach, ich weiß nicht, ich finde auch die Gags jetzt hier und da, vielleicht gab es ein paar Schmunzler auch hier, die Szenen da, wo er seinen Tittenpudding bekommt und die jetzt einen Löffel drauf wirft und sein Gesichtsausdruck ist schon ein bisschen witzig, kann man schon sagen, aber es sind so, ja, overall gesagt, es ist schon sehr, sehr schlecht auch eigentlich gemacht, so von, weiß ich nicht, von den Situationen halt, die sich ergeben.
Es gab ja auch eigentlich viel zu wenig lustige Momente, wo man da wirklich so einsteigen konnte. Es gab ja immer so, wie schon gesagt wurde, einfach so ein paar leichte Schmunzler, die halt mit dabei waren. Das war ja okay. Aber es hat so, die erste Folge an sich hat so einen nicht so richtig abgeholt, muss ich sagen.
Ich weiß noch, als wir uns hier alle gefragt haben, als diese Szene wirklich war, wo auf einmal dann ihr Top hochging und man ihre Brüste halt dem Kijima da ins Gesicht gesprungen sind, haben wir uns alle gefragt, bitte was, warum passiert das? Also wessen Top geht denn auf einmal nach oben? Und dann haben wir immer gesehen, dass der Typ da mit der Angel steht, ihr Vater. Und in dem Moment, wo das mit dieser Angel halt erklärt worden ist, wie der Witz funktioniert, war halt schon überhaupt nicht mehr lustig.
Ja.
Das war halt komplett platt, das war halt nichts irgendwie Neues, es war halt irgendwie alles schon mal da gewesen und dann nicht mal irgendwie ansatzweise wenigstens versucht, ein bisschen auszuschmücken, irgendwas Neues daraus zu machen, sondern einfach nur komplett platt runter, von dem her überhaupt keinen Witz dahinter gehabt.
Nee. Pass auf, bevor wir weitergehen, ich habe das Gefühl, die wollten daraus eine Full-Serie machen, mit auf 24 Minuten. Und irgendwann haben sie dann bemerkt, ja, Silverlink hat noch andere Serien, nämlich zum Beispiel die nächste, über die wir reden. Wäre eine schöne Überleitung gewesen. Schade, habe ich kaputt gemacht. deswegen machen wir jetzt einen Half raus. Und so fühlt es sich halt auch echt an.
Oder was ich auch mir auch ein bisschen gedacht habe, und zwar, wenn ich jetzt die Folge so rüber passieren lasse, ich meine, diese erste Gag mit hier, mein Name ist A und fängt mit A wie Apfel an, O wie Orgie. Irgendwie kommt auch so das Gefühl rüber, auch wenn sie es halt auch im Trailer so quasi vorgezeigt haben, dass sie die Folge oder der Anime theoretisch quasi einfach noch darauf aufgebaut haben. Die hatten eine coole Idee für einen Gag und haben dann irgendwie gedacht, scheiße, jetzt müssen wir noch weitere zu 8 Minuten füllen und machen halt irgendwas halt draus. Und so kommt sie irgendwie der Eindruck drüber.
Wie gesagt, sie denkt überhaupt nicht pervers. Also da war eine Szene, wo sie das erste Mal auf diesen Kijima trifft, der dann halt sich den halt vorstellt, wie er irgendwie sie so Ahegao an die Wand drückt in irgendeiner schmierigen, dunklen Seitengasse, aber mehr war nicht. Das war ihr einziges perverses Denken in der ganzen Folge. Und von daher langweilig eure Bewertungen. Ich fange dieses Mal nicht an, weil das ist scheiße zu moderieren. Neji, fang du an.
Mit Levis Segen habe ich eine 4 von 10 gegeben.
Hättest du jetzt noch einen Reim reingebaut, dann wäre ich mächtig stolz auf dich. Jaku.
Ich gebe ihm eine stolze 2.
Wie stolz ist deine Bewertung, Levi?
Ich stimme selten mit Jaku überein, aber dieses Mal, ich glaube, sind wir uns einig mit 2.
Dann gebe ich ihm 4 wie schlecht, eine schlechte 4. Für einen schlechten Anime. Dadurch Durchschnittsnote 3 von 10. Brauche ich keinen Taschenrechner.
Will er angeben hier.
Ja, mittlerweile hat das drauf. Also.
Das kleine 1x1 beherrsche ich vollkommen. Mach weiter direkt.
Jo, kommen wir zu Wise Man's Grandchild. Besteht aus 12 Episoden. Die Genreart ist Abenteuer, Fantasy und romantische Komödie. Ist halt adaptiert von einer Light Novel und kommt vom Studio Silverlink. Und den Simulcast hat sich Wakanim und Anime On Demand geholt. Und kommen wir halt zu dem Plot. Ein junger Mann, der im modernen Japan lebt, stirbt infolge eines Autounfalls und wird dann als Baby in einer anderen Welt wiedergeboren. Dort nimmt ihn ein Mann bei sich auf, der als Weiser bezeichnet wird und gibt ihm den Namen Shin. Er zieht ihn wie seinen eigenen Enkel auf und unterrichtet ihn in Magie. Die Erinnerungen, die er noch aus seinem früheren Leben besitzt, machen ihn zusammen mit den Lehren des Weisen zu einem herausragenden, mächtigen Magier. Nach 15 Jahren merkt der Weise jedoch, dass er vergaß, ihm eine bestimmte Sache beizubringen, gesunden Menschenverstand. Shin hat sich immer nur auf Magie konzentriert und hat keine Ahnung von der Welt, in der er lebt. Um dieses Problem zu lösen und Freundschaften zu schließen, geht Shin auf die Magieakademie. Jeder bewundert ihn für seine Magie- und Schwertkampfkünste sowie für sein unkonventionelles Wissen. Eure Worte.
Shin ist übrigens erst nächste Woche da.
Ich weiß, aber ich finde das total geil. Ich musste deswegen gerade lachen.
Ja, aber eine Frage habe ich da schon, ja. Ich glaube, irgendwie da kontradiktet sich die Story von selbst irgendwie. Es wird quasi gesagt und auch im Anime gezeigt, dass er halt in der Welt keinen gesunden Menschenverstand hat und halt von gar nichts einen Plan außer halt von Camp, also von Magie und halt Schwertkunst oder was auch immer. Aber er war doch in einer anderen Welt schon, keine Ahnung wie alt, irgendwie mittleres Alter, wo er halt quasi einen Job hatte. Also hat er doch da schon irgendwie Menschenverstand gehabt und irgendwie genau gewusst, wie man Sachen einkauft und so Scheiße. Also
Er hat dieses Wissen ja auch mitgenommen. Ich meine, er hat, was man jetzt in der ersten Folge mitgenommen hat, zumindest mal ein Grundverständnis für den Aufbau der Elemente und verschiedene andere Sachen, mit denen er dann ganz toll Magie wirken kann. Wovon die anderen natürlich keine Ahnung haben, für die ist Feuer. Die wissen nicht, wenn man da jetzt Sauerstoff zugibt, da gibt es dann richtig fettes Feuer.
Gibt es irgendwann so eine blaue Flamme und wenn man so Wasserstoff noch irgendwie in die Gleichung reinpackt, dann gibt es so eine Wasserstoffbombe und so.
Das war ja das Geile schon allein mit dem Vorwissen, was er halt an sich hatte.
Streich das geil bitte. Also sag einfach, das war.
Dass er mit einem Vorwissen reingeht und einfach nicht weiß, wo ihm erklärt wird, wie er dort einkaufen soll. Also er war in einer modernen Welt, wo er sich selbst ernährt, selber zu einem Job hingegangen ist und so weiter und nicht weiß, gut, in einer anderen fremden Welt, wo vielleicht Magie genutzt wird und so weiter, aber man weiß ja aus einem vernünftig menschlichen Verstand, dass man auf einem Markt, dass man, wenn man was kaufen möchte, auf jeden Fall Bares oder irgendwas anderes. Ich glaube, Kreditkarten werden dort nicht akzeptiert. Ne? Also, ganz ehrlich.
Ach, schade.
Ja, aber er hat es ja zumindest dort geschafft, einen Apfel zu kaufen.
Stolz, stolz wie Bolle, beißt er in ihn hinein. Mensch, war ja gar nicht so schwer. Denkst du ja,
Alter, ja. Was? Also ganz ehrlich, er verhält sich auch, also als man ihn dann noch als Achtjährigen sieht, irgendwann ist er dann ja 15 Jahre nach wenigen Minuten wegen schlechten Timeskips, als Achtjähriger verhält er sich auch wie ein Achtjähriger. Das mit dem Brain eines 30-Jährigen kannst du dich nicht mehr wie ein Achtjähriger verhalten, egal wie sehr du dich anstrengst. Das ist richtig schlechtes Writing.
Vielleicht hat man sich eingelegt.
Wie mit 15 verhält er sich immer noch wie ein 15-Jähriger. Aber gerade mit diesen ganz schlechten Timeskips, da war auch so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, Freunde, jetzt bleiben wir doch mal bitte beim Realismus. Und zwar, da war er ja auch 8 und da ist er mit, beziehungsweise war das noch so ohne seinen Opa und hat halt ein Wildschwein erlegt. Und Wildschwein hat er dann halt mitgebracht und dann war halt gerade so eine andere Tante da, die Melinda, glaube ich, hat sie geheißen. Und hat dann halt den Merlin ausgeschimpft, also den Opa, ey, wie kannst du dem Jungen erlauben, da mit 8 Jahren schon Wildschweine erlegen zu gehen? 2 Jahre später nimmt ihn sein Opa mit auf die Jagd von Dämonen. Also mit 8 Wildschweine erlegen ist völlig tabu, 10 Jahre, alles klar, du bist bereit für die Dämonenjagd.
Das war tatsächlich aber auch die einzig gute Szene in diesem Anime. Dieser Kampf, also da hatten die Outlines von diesem roten Dämonen-Grizzly da, die waren so fett wie bei so einem Comic-Kampf. Und dann hat er überall Magierunen irgendwie seine Schuhe modifiziert und alles Mögliche modifiziert. Die Kameraeinstellungen waren auch mega cool. Halt so wie es in einem Comic halt wäre, irgendwie, dass du so einen so von der Seite so in der Nahaufnahme siehst und so. Und dann
auf ja, und halt überall die Attackennamen dann noch hingeschmiert.
Bestimmt.
Ja. Also ich könnte so weitere Sachen allerdings anführen, die halt
naja, nicht
so
aber geil eine waren. Sache, eine Sache noch, die wir über dich reden will, und zwar gehen wir mal zum Ende der ersten Folge, ja? Wo dann quasi die Story ja quasi anfängt. Er geht dann zur Schule und so, ist dann, keine Ahnung, halt, geht halt auf die Schule oder ist halt auf dem Weg zur Schule, was auch immer, und trifft halt dann die zwei Charaktere, also die zwei Frauen oder Mädchen und was auch immer, die er dann rettet vor diesen, keine Ahnung, Räubern, was auch immer, was die da wollten. Und allein schon die Tatsache, dass die Blauhaarige, das Erste, was man von der sieht, halt, wenn die Kamera auf ihr gezeigt wird, im Close-Up, ist natürlich die verdammten Brüste natürlich im Vordergrund.
Also halt nicht Prioritäten sitzen.
Und nicht nur im Vordergrund, im Sinne von, dass halt man irgendwie ein Stück vom Kopf sieht. Nee, die sind einfach halt rangezoomt halt. Und das ist das Erste, was man
kommt. Hat der Charakter nicht sogar irgendwie sogar einen Kommentar, sogar eben Dialog darauf gemacht, auf diese Kameraeinstellung? Oder habe ich mir das nur eingebildet?
Ich glaube, danach sagt er irgendwie, oh, die ist aber attraktiv oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
Irgendwas hat er so in den Brüsten
aufgesagt.
Ja, aber ich meine, bei der einen, ich habe zuerst ja gar nicht mal gesehen, dass da zwei waren. Es war jetzt wirklich tatsächlich so, da stand erstmal nur eine, die Rothaarige. Okay.
Ja, und du dachtest, diese Szene habe ich 1:1 in ReZero gesehen.
Ja, und dann dachte ich mir, okay, der rettet jetzt die Rothaarigen. Und dann sagt er irgendwas, okay, ich werde jetzt euch retten. Und ich dachte so, euch? Müsste das euch dann nicht irgendwie groß geschrieben werden, wenn er in Sie-Form anredet? Ich habe das echt bis zum Schluss nicht gerafft. Und dann kommt diese Kameraeinstellung, so blau, riesige Brüste, Vollformat. Und dann denkst du so, okay, wo kommen jetzt die her? Die Rothaarige war das nicht.
Das fand ich schon bei ReZero kacke, aber bei ReZero war zumindest das andere drumherum gut, sage ich mal. Dieser Anime macht sich überhaupt nichts aus seinem Worldbuilding. Also wir haben irgendwo in einem Nebensatz mehr erfahren, dass irgendwie in dieser Welt Menschen zu Teufeln werden oder zu Dämonen oder was auch immer.
Zu Dämonen, ja.
Und anscheinend werden auch alle anderen Wesen zu Dämonen, aber der Anime geht nicht drauf an. Der kehrt halt null über sein Worldbuilding. Wir haben jetzt später in den späteren Folgen einfach einen Anime, der einfach nur an dieser Magie-Oberschule spielt. Wenn wir Glück haben, werden die mal irgendwie überfallen von irgendeinem Monster oder sowas. Da gehen wir auf eine Exkursion. Aber da hätte man auch einfach gleich einen Oberschul-Anime machen können.
Ja, aber vor allen Dingen bei dem Charakter auch, ne? Es ist ja auch einfach das Geniale dabei.
Ja, warum hat er zum Fick jetzt doch mal plötzlich einen Anzug an? Warum gibt's in der Mittelalterwelt Anzüge? Entschuldige, das macht mich wütend.
Nee, darum ging's mir nicht. Es ging mir wieder darum, wie overpowered er wieder darüber ging. So, ja, ich habe gerade deine Magie gesehen. Ja, ich kann sie nutzen. Andere Menschen brauchen 700 Jahre dafür. Aber du hast es gesehen und du kannst es wieder.
Aber das kaufe ich dem Anime aber ab, weil bei Mittelalterwelt, da waren die Leute halt einfach dumm.
Ja, aber ich fand das auch wieder irgendwie ein bisschen schlecht gemacht. Ich meine, du kannst einfach nur einen Typ nehmen, der Europäer ist, aber was hat das damit zu tun, dass er aus einer anderen Welt kam? Nur weil er dann besseres Wissen hat, dass er das ein bisschen anwenden kann oder wie? Es hat einfach überhaupt keinen Sinn, dass der jetzt aus einer anderen Welt kam und da jetzt als Baby wiedergeboren wird.
So, Schlusswort, weil wir müssen weitermachen. Ich finde es auch ironisch, dass eigentlich die Anfangssequenz, das ist ja genau wie OP-Protagonist, eigentlich 1:1 Deathmatch ist. Der Typ schläft irgendwie an seinem Bürotisch ein und dann ist er halt nicht sofort in der Isekai-Welt, sondern läuft irgendwie dreiviertel müde auf die Straße hinaus und wird vom Truck überfahren. Und ironisch ist es dasselbe Studio wie Deathmatch. Aber sie haben sich gebessert. Kein Animationsfehler in der ersten Folge. So. Ganz schnell die Bewertung. Neji.
Eine 7 von 10.
Ich finde es gut, dass wir das mit dieser Stille einfach nochmal herausgehoben haben. Jaku.
4.
Levi.
5.
Du bist auch noch schockiert über
die 7. Ich weiß einfach noch nicht, was ich dazu sagen soll. Nein, aber witzigerweise, als wir im Vorgespräch miteinander noch geredet haben, hat er dem Ding noch eine 8 gegeben. Also er ist in seiner Bewertung schon um einen Punkt gesunken.
Oh, was ich hier erfahre.
Ja.
Ich habe bei ihm eine 5 stehen. Von 10.
Ja.
Weil das kann ich nicht mehr im Kopf. Das wären 5,25. Von 10 im Durchschnitt. Ich wär mal wieder für eine gute alte Mistgabel. finden wir die nächsten Anime.
Genau, kommen wir zum Zeitreise-Anime. So, und zwar ist die Rede von Magma of the Blue Sea. Es ist ein Abenteuer-Action-Fantasy-Fighting-Shonen-Anime, adaptiert von einem Manhwa vom Studio Pirate Plus. Im Simulcast gibt's noch keinen. Die Beschreibung. Ein plötzlich aus dem Meer aufgetauchter Kontinent namens Magmel verändert die Welt. Ein neues Entdeckerzeitalter, voll mit Abenteuern, beginnt. Entdecker und Forscher von überall strömen auf die Insel, um unbekannte Lebensformen und Ressourcen zu finden. Doch dabei erleben sie eine Katastrophe nach der anderen. Eine mysteriöse Gruppe junger Männer verdient sich auf diesem Kontinent als Unterstützer für die Forscher ihren Lebensunterhalt und erlebt dabei selbst das ein oder andere Abenteuer.
Man muss dazu sagen, Jakob hat sich nicht versprochen. Es ist tatsächlich ein Manhua, also ein chinesischer Manga. Aber in Japan erschienen bei Shueisha, wo sonst. Es ist halt Fighting schon, was erwartet ihr?
Ich finde, bei diesem Anime gab es ein relativ großes Problem. Und zwar hast du in den ersten 30 Sekunden einen riesen fetten Input gehabt. Bist erstmal richtig mit Informationen zugemüllt worden, wo du dich noch gar nicht mental drauf eingestellt hast, sind die Informationen schon auf dich zugeflogen gekommen, du konntest die gar nicht richtig aufschnappen.
Ach nee, das fand ich nicht.
Später wird dir einfach gar nichts mehr erklärt. Da sind sie dann halt aus diesem Kontinent, da laufen dann irgendwie so Monster rum und der setzt irgendwelche Fähigkeiten ein. Ich glaube, jetzt am Ende der Folge hat man dann vielleicht nochmal rausgefunden, okay, der ist einer von diesen Laktoren, wovon der kleine Junge, den er da mit hinnimmt, sein Kunde oder Klient, wie man es jetzt auch immer bezeichnen will. In dem Fall wünscht sich halt auch so ein Laktor zu werden und er scheint einer von diesen Laktoren zu sein. Was die jetzt genau alles können und wie sie es können, ist allerdings noch ein Rätsel.
Also, als ich die ersten 3 Minuten gesehen habe, habe ich schon sofort gesehen gehabt, dass dort der Character Design Akiharu Ishii mitgespielt hat, und zwar von dem Macher von Prince of Tennis, weil die sich so stark geähnelt haben. Ich habe mir gedacht gehabt, wow. Also wirklich, es ist wie aus dem Gesicht geschnitten, komplett adaptiert.
Da kannst du mir vielleicht sogar mal helfen. Waren die Charaktere in Prince of Tennis, waren die irgendwie so mega arrogant und so sowas?
Ja.
Guck mal, so, dann das ist nämlich ein Problem, den ich mit diesem Anime habe. Ich weiß nicht, wie ich diesen Hauptcharakter Inyo bewerten soll. Weil wir sehen ihn halt in den ersten Szenen, dass er halt den ganzen Tag im Bett liegt. Und dann kommt halt seine Assistentin Zero rein und meint halt so, ey, wir haben gerade mal noch genug Essen für einen Toast. Marmelade gibt's schon nicht mehr. Und morgen haben wir noch nicht mal genug Geld für einen Toast.
Ich fand aber noch die Fortsetzung noch geiler. Ach so, ja, morgen gibt es keinen Toast und auch keine Marmelade, weil morgen wird der Strom abgeschaltet. Ja, stimmt. Der war so gut, ich musste da echt schmunzeln. Also das war echt ein geiler Anfang.
Hast du nicht erwartet, dass der jetzt nochmal einen draufsetzt, der Joke? Nee, egal. Was mein Problem mit dem ist, also da kommt ja der Junge ein und dann meint halt so, ja, hier, die Epionas Träne brauche ich, um wieder gesund zu werden. Und dann meint er so, oh, die kann man auch mega teuer verkaufen, ich bin dabei. Also es ist halt ein mega unsympathischer Charakter.
Ja, und dann war es ja auch so, der kleine Junge kommt ja eigentlich zu ihm, weil er will, dass er ihm, also der große Bruder war auf diesem Weg, diese Epionas Tränen zu besorgen, weil er damit geheilt werden kann, der kleine Junge, und ist halt auf diesem Kontinent verschollen. Und der dann so, ja, alles klar, gehen wir deinen Bruder retten, aber die Epionas Tränen behalte ich, weil die kann man teuer verkaufen. Und wie sieht's aus? Was kannst du mir nochmal zahlen? Das bisschen Geld? Nee, das reicht mir nicht. Hast du eine Lebensversicherung abgeschlossen? Ja, hast du, alles klar, wenn du dann irgendwann mal gestorben bist an deiner Krankheit, kassiere ich deine Lebensversicherung ein. Und ja. Und das alles klar, Deal und Abmarsch.
Aber wir müssen ja sagen, also Epionas Tränen, ihr denkt jetzt vielleicht, was weiß ich, an irgendwie. Es ist halt die Saat von so einer Pflanze, die auf dem Magmel wächst. Und diese Pflanze erblüht nur, wenn in den Boden quasi Nährstoffe von verwesten Menschenleichen so reingesickert sind.
Ja gut, also es wurde so gesagt, dass eben diese Pflanze nur auf einem Berg von Toten.
Ja, auf jeden Fall wird blüht. Genau, aber die haben das dort genau gezeigt gehabt. Genau, wenn du Blut hinzufügst, fängt die Pflanze an zu wachsen, weil sobald der Mensch gestorben ist und die Leiche da, keine Ahnung, einmal zerfleischt wurde oder einmal durchgeschnitten wurde und das Ding da durch 700 Hälften auf dem Boden liegt, fängt diese Pflanze an sofort an zu wachsen, weil halt das Blut dort mit inbegriffen ist.
Und was ist mit Tierblut? Ich bin kein Biologe, aber es dürfte nicht so viele Unterschiede haben.
Nein, in Magmel selbst nicht, aber sobald Blut zugefügt wird, erblüht diese Pflanze halt weiterhin.
Auch Tierblut?
Ja, auch Tierblut, ja. Yeah.
Gut, dass wir das geklärt haben. Okay. Wenn du schon so korrekt bist. So, können wir jetzt endlich mal über die technische Seite von dem Anime reden. Oh. Also, ich weiß nicht, ich fand den, also aus zwei Perspektiven, also die Animation. Kann man drüber streiten, wie man das findet? Also wir hatten die ganze Zeit so ein Flimmern auf dem Bild. Das liegt daran, dass man dem Zuschauer so bewusst machen wollte, das ist jetzt die Perspektive von dieser Drohne, die von der Zero die ganze Zeit mitfliegt. Das war auch ganz lustig. Also meinte der kleine Junge so zu dem Injo, ey, ich werde langsam müde, ich habe Hunger. Und dann meint er so, ja, hier, Frucht, Drohne, gib mir Frucht. Und dann kommt halt so eine Frucht runter, dann gibt die dem Jungen. Und das hat auch eigentlich mega cool umgesetzt, weil es lustige Kammerperspektiven irgendwie so zwischen Bäumen irgendwie so her hat, um das halt immer wieder vor Augen zu führen, da ist jetzt diese Drohne permanent da. Vielleicht wird das auch Storytelling-mäßig noch ein bisschen weiter eingewoben, das fände ich geil. Findet niemand geiler, außer ich, ne? Levi?
Ja, ich meine, das war ja schon ganz nett, aber es war einfach too much, also es war ja nur noch teilweise Gekrisel und Gekrasel und...
Wenn man das aber cool Storytelling-mäßig irgendwie einsetzen kann, diese Drohne,
dann natürlich, könnte man, aber wie gesagt, es war einfach too much und da hat sich stellenweise gedacht, okay, was hat der Encoder hier jetzt eigentlich verkackt? Weil es halt auch teilweise eben aus der Kameraperspektive nicht ganz offensichtlich war, dass es jetzt von der Kamera ausgenommen wurde und man quasi vor diesem Bildschirm von dieser Drohne sitzen soll. Das war teilweise wirklich auch nicht mehr ersichtlich. Klar gab es da ganz nette Einstellungen dann eben so durch die Bäume durch und sowas, aber so teilweise ist einem das nicht aufgefallen, dass es jetzt aus der Drohne raus sein soll. Ich habe das auch, habe ich ja später zu dir dann auch gesagt, okay, eigentlich dachte ich, okay, das wäre so ein ganz Magmel eigentlich, wenn sie eben quasi auf dem Kontinent sind, wo du mich dann drauf gebracht hast, nee, das waren nur die Bilder aus der Drohne raus. Erst dann habe ich es dann auch wirklich gerafft. Ich habe es irgendwann mal abgeschaltet, wirklich, weil es mir so auf die Nerven ging. Ich habe mich auf nichts anderes konzentrieren können und deswegen einfach weggesinnt.
Ich glaube, du musst den Anime einfach nochmal gucken.
Vielleicht,
ja. Aber mein Problem mit dem, beziehungsweise das Problem, ich fand diese mit diesen Flimmern und so weiter oder diesem Raster-Filter jetzt nicht schlimm. Es war schon eigentlich ein guter, keine Ahnung, schon, finde ich, kein so schlechter Effekt. Aber was halt sie damit bewirken wollten, haben sie, glaube ich, nicht erreicht, in meiner Meinung. Also, es sollte irgendwie die Atmosphäre irgendwie hervorheben, irgendwie, also quasi, weiß ich nicht, irgendwie, ich habe ein Problem mit der Atmosphäre gehabt in diesem Anime. Es heißt ja auch in der Beschreibung, dass es quasi ein Kontinent ist mit halt irgendwie super gefährlich und alles bla bla, Typen sterben da links und rechts. Dann kommt einfach unser Main-Character an und gibt einfach allen eine Schelle und die Dinger fliegen einfach 30 Kilometer weit weg. durch die Gegend, hast du einfach überhaupt keine irgendwie so ein Gefühl dafür, dass es irgendwie ja irgendwie was Ernstes ist. Und dann halt solche Kameraeinstellungen und beziehungsweise solche Filtereffekte würde man in meinen Augen besser eigentlich Situationen hervorheben, wo man quasi halt angespannt ist. Aber da unser MC so OP ist, dann ja, ich weiß nicht, nimmt das ja so die Atmosphäre halt weg, finde ich.
Das ist ja das Geile, wo die einfach nur gemacht haben, er ist ja, ich glaube, die werden Angler genannt, ne? Also als Supporter halt, die dort halt mit dabei sind. Das ist ja schon wieder das Geile, wo einfach so, wie Jakob es sagt, einfach so ein Supporter wieder einfach so OP ist, der einfach nur alles knallt. Und das holt schon wieder so einen ab und denkt sich so, ach ja, okay.
Du, ihr wollt gar nicht wissen, ich habe noch Manga-Seiten gesehen, da haut er noch ganz andere Dinge raus. Weil er hat ja wirklich diese Kraft, halt Dinge zu erschaffen. Also mal so eine Missile, so eine Cruise-Missile ist halt mal drin, ne? Mal eben aus der Hand gezaubert. Aber ich kann das nicht zulassen, dass ihr nicht ein Wort über den Soundtrack verliert, weil ich glaube, das ist der grandioseste Soundtrack der Season. Jetzt mal gar nicht so übertrieben. Also von diesem, vom ne, Fairy Tale-Komponist Yasuharu Takanashi, der so krasse Sachen wie Dudelsäcke im Fairy Tale Kampfost gemacht hat. Unvergesslich. Top 5 Soundtrack-Tracks of all time.
Ja, aber nicht nur, also mal abgesehen davon, dass ich Naruto überhaupt nicht abkann, aber die Soundtracks sind schon ziemlich geil. Ansonsten ist das tatsächlich das Beste, was man am heutigen Abend sagen kann.
Also, das stimmt tatsächlich.
Dass die Osts ziemlich geil waren.
Ich erinnere mich an diese Szene, also die meinten ja dann so, hey, wir können nicht mit dem Helikopter nach Magmel fliegen, weil dann werden wir irgendwie angegriffen von irgendwelchen Wesen. Also müssen wir auf dem Pferd dahin reiten. War es ein Pferd oder war es ein Kamel? War ein Pferd, ne?
Ein Pferd, ja.
Ja, auf jeden Fall landen die in so einem orientalischen Stadt und dann hörst du so mit einer Leier und so einen orientalischen Soundtrack. Auch hinterher bei dem Kampf irgendwie so Paukenschläge, so mit so einem Kirchenchor und Geigen und so, finde ich mega geil. So, mehr als genug Zeit verplempert. Eure Bewertung, weil die fassen unsere Diskussion sehr schnell zusammen. Neji.
7 von 10.
Hast du auf die zwei Leute eingeschossen, ne? Jaku.
Ich gebe eine 5, auch wenn mein Dialog irgendwie vielleicht ein bisschen negativer wirkt, aber eine 5 ist da drin.
Levi.
Jaku und ich sind uns schon wieder einig, ebenfalls eine 5.
So, und ich gehe auf die 6. Genau zwischen euch.
Hey.
Muss ja einen Keil zwischen euch treiben, das ist meine Aufgabe als Moderator hier.
Das reicht schon, du hast das Potenzial erkannt, das passt schon.
Ich hab schon gedacht, mach ich noch einen schwitzigen Witz da rein, aber okay.
Hättest du mal gemacht. 5,75. Levi macht mich arbeitslos. und da das so gut kann, darf er auch gleich weitermachen.
Beenden wir das Ganze mal ganz schnell. Zuvor aber noch Juno, A Girl Who Chants Love at the Bond of This World. Das ganze Ding bekommt zur Abwechslung mal 26 Episoden. Das Ganze ist Drama, Mystery, Sci-Fi. Adaptiert von einer Visual Novel vom Studio Feel das Ganze. Bisher noch keinen Simulcast in Deutschland. Takuya Arima ist ein junger Schüler, dessen Vater seines Zeichens Historiker, der verschiedene Forschungen betrieben hat, kürzlich verschwunden ist. Während der Sommerferien erhält Takuya ein eigenartiges Paket zusammen mit einem Brief von seinem verschollenen Vater. In diesem sind Informationen über die Existenz verschiedener Parallelwelten. Anfangs nimmt Takuya das Ganze nicht ernst, aber bald bemerkt er, dass er nun ein Gerät besitzt, das ihm erlaubt, in alternative Dimensionen zu reisen. Ist sein Vater Mende doch noch am Leben? Falls ja, wo ist er?
Können wir mal so schnell im Kopf ein Ranking machen mit den Anime mit dem langsamsten Pacing of all time? Weil ich möchte Juno gerne auf den ersten Platz setzen.
Veto, da würde ich gerne... Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ah, verdammt. Ich hab's leicht. Auch diese Isekai-Anime mit diesen schön gezeichneten Welten. Du weißt doch, Dembula, mit diesen Aquarell teilweise.
Grimgar, Fantasy.
Grimgar, genau, Grimgar. Nichts Schlechtes über diesen Anime, der ist wirklich geil, aber sein Pacing ist eine absolute Katastrophe und ich glaube, Juno würde dann auf Platz 2 von mir auskommen, aber Grimgar war, was das Pacing angeht, noch schlimmer.
Finde ich nicht. Aber es
Geschmackssache.
Als ich diese Produktion, also als ich den Trailer gesehen hatte, da war da wieder dieser typische männliche Oberschüler und du siehst halt so ein nacktes Mädchen irgendwie, was ihnen dann irgendwie so auf einmal so einen Kuss gibt. Und dann dachte ich so, ey, ist das Island 2? Ist ja auch von Studio 4. Was uns aber hier erwartet, lässt sich super mit dem Opening beschreiben. Weil ich finde das Opening, diese Sängerin, die singt so eine Mischung aus dem alten Raildex-Zeugs von Mami Kawada und so ein bisschen Kanat Koito von Steins Gate. Und genau das ist eigentlich auch dieser Anime.
Und mit einem Hauch von Milfarben.
Oh ja.
Ganz, ganz schlimm. Was, wir können ja mal aufzählen. Seine Mutter, dann die, ich weiß nicht, was das ist, eine Lehrerin oder Krankenschwester mit ihrem weißen Kittel da.
Weißen Kittel? Die hatte doch irgendwie Netzstrumpfhosen an.
Ja, ich wollte jetzt nur mal auf diesen weißen Kittel, damit es einigermaßen jugendfrei bleibt.
Ich glaube, das einzige Weiße an ihrem Körper war ihr Höschen.
Ich wollte es jugendfrei
an das
halten.
Erinnerst du dich
danke.
Doch, hä?
Ja, ja. Danke.
Es wurde ja auch im Dialog dreimal erwähnt.
Ja, das stimmt. Nein, aber wenn wir dann mal weitermachen wollen, diese Kameratusse ja auch noch, ich glaube, wir sind dann tatsächlich schon am Ende.
Ja, und dann kommen ja noch die Gleichaltrigen Love-Interest.
Ja, die Gleichaltrigen kommen da auch noch.
Aber so macht das ja eine gute Visual Novel.
Also ich glaube, es wäre ein gefundenes Fressen für unseren allseits bekannten und beliebten Alex Rosten, aber ich glaube, weiß nicht, ob der damit so viel anfangen kann.
Der ist übrigens immer nächste Woche da. Guter Teaser.
Bitteschön.
Ich denke mir halt so, also lustigerweise hatte diese Visual Novel auch schon mal eine Anime-Umsetzung. Das war irgendwie so ein paar Folgen, so eine Hentai-Science-Fiction-Ofa, sowas, was man damals halt noch gemacht hat, weil man damals immer mega platt die ganzen Klischees und Fetische in die Anime reingedrückt hat, was man heute ja nicht mehr macht. Aber bei der Visual Novel, denke ich mir, die ist von 1996, die hat doch 100% Steins Gate inspiriert, oder?
Ich kann es doch nicht richtig einschätzen. Weil das Problem ist halt, wir haben jetzt nur die erste Folge und ich fand keine wirklichen Parallelen jetzt zwischen dem und Steins Gate, um ehrlich zu sein.
Findest du nicht, dass der halt auf einmal so in so einer Gefahrensituation, da gibt es ja so einen fiesen Macker, ich weiß nicht mehr, welche Rolle er in dieser Stadt einnimmt. Auf jeden Fall will er am Ende ihn dann erschießen, dann landet er mit seinem Gadget, was er von seinem Vater bekommen hat, auf einmal ein paar Tage zurück und es braucht erstmal mehrere hunderttausend Stunden, um zu checken, dass er wieder am selben Tag ist. Und wir wissen es halt schon, weil es halt eine Kameraeinstellung auf den Wecker gab. Hätte er auch mal morgens auf seinen Wecker geguckt, der ihm auch das Datum anzeigt.
Die Details machen alles aus, wie recht du hast.
Ich gucke jeden Morgen auf meinen Wecker, wenn ich aufstehe.
Das macht auch Sinn. ob man noch am richtigen Tag ist.
Ich wollte doch gerade sagen, es ist doch eigentlich verständlich, dass man halt weiß, dass welcher Tag es ist. Aber dann denke ich wieder so an mich und denke mir, okay, ja, eigentlich ist das schon recht. Man sollte schon ab und zu aufs Ecke schauen.
Das Problem ist, diese Story ist mittlerweile so alt und Studio 4 hat auch nicht wirklich irgendwie einen Versuch unternommen, die durch Abwandlung aufzufrischen. Dass halt wirklich wir alle Plot-Twists schon kennen aus heutigen Zeitreise-Anime. Deswegen ist dieses Anime in Kombination mit diesem extrem langsamen Pacing und dieser Vorhersehbarkeit einfach Shit.
Ja, ich muss das sagen, als er diesen, also der spannendste Teil war ja eigentlich, dass als er von seinem Vater halt dieses Gadget bekommen hat und den Brief und da, du sollst dich halt auf diese Insel bewegen und dann triffst du dort jemanden halt, ne? Das war so halt eigentlich der überraschende Part, wo man sich so dachte, oh mein Gott, ich recke mich mal und jetzt wird's was passieren. So.
Da war tatsächlich ein richtig cooler Satz. Ich hoffe, dass der Anime das irgendwie noch einbaut. Da hat sein Vater in diesem Brief gesagt, Zeit kann man umkehren, die Geschichte aber nicht. Auch genau. Etwas, was wir aus Steins Gate kennen. Ne? Wie genau. Oft er versucht, Mayuri zu retten. Genau. Und dann schafft er es und dann steht Makise. Dum, dum, dum. Und letztendlich führt jede Zeitlinie dazu, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht oder irgendeine andere Form, die Dritte Weltkrieg ähnlich ist. So, du hast gerade Spoiler gesagt, das war doch viel größerer.
Ah, wen interessiert schon Weltkriege, Mann? Fucking Charaktere sterben, Mann. What the fuck, Mann?
Fucking Blitze.
Die Person, die er dann treffen sollte auf diesem Island, was auch immer das darstellen soll, ist dann eine nackte Elfe, von der erstmal nicht mal weiß, dass es eine Elfe ist.
Wie passt das jetzt in Zeitreise rein?
Und dann kommt irgendwie der Antagonist, von dem man noch nicht wirklich weiß, wie er jetzt eigentlich in diese Geschichte passt. Versucht ihn erstmal über den Haufen zu knallen, beziehungsweise von ihm das Relikt, Artefakt, was auch immer, zu bekommen. Seine mysteriöse neue Austauschschülerin ist auch noch mit im Bunde. Was sie da treibt, ja, können wir auch nur mutmaßen.
Ey, solche Charaktere gehen mir echt hardcore auf und sagt so, oh, da kommt eine neue Austauschschülerin rein, da kommt die halt irgendwie mit ihrem fucking Null-Persönlichkeit. Ich meine, die Charaktere sind alles Kartoffeln, aber halt, das ist halt schon so ein Next Level, da wird nicht mal gekehrt, dass es eine Kartoffel ist.
Die ist einfach nur da, gibt gute Ratschläge und glaubt dann, dass der Protagonist drauf hören würde. Und du denkst dir, okay, was hat die jetzt da eigentlich gemacht? Die hatte mit der Story, hatte die null am Hut. Das hat überhaupt nichts gebracht, dass die jetzt da war.
Ich hab kaum was gesagt, ich hasse die so jetzt schon brutal.
Pass auf, noch ein Styles-Gate-Spoiler. Vielleicht ist sie so mysteriöse Austauschschülerin, ja quasi so jemand wie Suzuha Amane, die aus der Zeit, aus der Zukunft in die Gegenwart gereist ist. Ich glaube, ich habe jetzt ganz viele Feinde gemacht. Ey, ohne Witz, wenn ihr nach 10 Jahren noch immer nicht Styles Gate geguckt habt.
Seid ihr auch wirklich selber schuld. Ja, wir sind selber schuld, das macht nichts. Es wird auch wahrscheinlich nicht so kommen, dass ich das nachholen werde. Juno werde ich auch wahrscheinlich nicht nachholen. Ich habe es deswegen gewählt, weil die Beschreibung mir ganz gut gefallen hat. Es scheint mal wieder, ja, ich will nicht sagen, was wirklich Neues gewesen zu sein, aber wenigstens etwas, das mich ansprechen könnte. Aber jetzt nach der ersten Folge muss ich leider sagen, nope.
Und um jetzt den Bogen zurück zu deiner Einleitung zu schlagen, wo du gesagt hast, Grimgar hat auch ein langsames Pacing. Ja, aber manche Anime wie Grimgar können sie das halt erlauben. Dieser hier kann das halt einfach nicht. Dafür ist die Story einfach mega zu platt. Und ja, vielleicht hätte man sie schon 1996 in ein Anime adaptieren sollen. Ansonsten sollte man es vielleicht doch bei einer Hentai-OVA lassen. Die würde bestimmt auch noch heutzutage funktionieren.
Deswegen finde ich, dass Grimgar auch ein großartiger Anime ist, aber dieser hier hat für in meinen Augen erstmal nicht das Potenzial dazu.
So, Neji, das Potenzial dieses Anime in einer Note von dir?
Ist 4 von 10.
Na, guck mal. Kann ja doch niedrige Noten geben. Ja, cool.
Ja, nur mal einen kurzen noch zu sagen. Zwar finde ich es echt super schade, dass halt es halt so ein schlechter Anime ist mit so einer Story. Ich finde halt allgemein, so Zeitreise-Stories und Parallelwelten und so weiter sind halt eigentlich nicht ausgelutscht oder sowas. Es ist nämlich immer schade zu sehen, dass sowas da nicht funktioniert, wobei es eigentlich ja nicht allzu schwer ist, daraus einen angenehmen Story-Part zu erstellen. Man braucht halt nur gute Charaktere, was halt diese Anime nicht hat. Und ja, deswegen auch nur eine 4 von 10. Ich weiß nicht, warum ich dem überhaupt eine 4 gebe. Ihr solltet eher eine 3 sein, aber ich bin mir heute gnädig.
Ja, vor allem, weil der halt auch einen viel besseren Ansatz eigentlich hat für ein Sci-Fi-Anime als diese ganzen Ico-Reincarnation-Dinger, die wir die letzten Seasons jetzt immer hatten. Levi, deine Note.
Aus Verantwortung dafür, dass ich ihn euch aufgezwungen habe, bin ich mal nicht gnädig und gebe nur eine 3.
Und ich gebe ihm auch eine 5. So, Meister-Mathematiker. 5... 4, 4, 3.
4,0.
Du bist tatsächlich ein Meister.
Nur Levi kann's, er weiß es.
So.
Ich finde, Levi sollte bei allen Podcasts dabei sein und einfach die Bewertungen durchrechnen.
sagt keinen Ton und sitzt einfach nur da irgendwie mit dem Taschenrechner, tippt direkt ein, wenn es die Leute sagen und haut dann am Ende einfach nur Durchschnitt, zack, und ist dann wieder ruhig.
Ja,
ja gut, und natürlich kann ich das auch.
Ja, machen. Aber das Gute ist, du hast immerhin dann einen guten Filler, sagst, wenn dich jemand fragt, Levi, was machst du so? Arbeiten.
Ja. Ich arbeite immer.
Ja.
Den letzten Tag haben wir überhört. was ihr jetzt auch mal so überhören könnt, sind die Anime von nächster Woche. Aber das wäre sehr schade, weil nächste Woche haben wir tatsächlich mal ein ziemlich gutes Programm. Irgendwo müssen ja noch die Highlights versteckt sein. Ich bringe mit Sarazan Mai, diesen komischen, vielleicht habt ihr schon auf Program oder so Videos gesehen, wo so drei Jungen aus irgendwie so Anus-Samen aus Menschen ziehen und dabei Kappa-Wesen sind. Es wird sehr, sehr, sehr mythisch und sehr mimisch und komisch und wahrscheinlich werden wir den Anime nicht verstehen. So ist das halt bei Meisterwerken. Hey. Wenn du es nicht verstehst, ist es Kunst.
Ja, wahrscheinlich.
Nijirik mit Stop the Sound. Er hat es immer noch nicht verstanden, wann Anime für weibliche Zielgruppe sind. Aber laut Shin ist der Anime auch für Männer guckbar. Schauen wir mal. Oh. Yaku bringt Demon Slayer mit. Warum mache ich das eigentlich für euch alle?
Yaku bekommt das Highlight. Woo!
Wenn man den UFO-Table-Fans glauben mag. Aber die UFO-Table-Fans sagen jede Season, dass die UFO-Table-Anime die Highlights der Season sind. Waren sie bei, wie hieß dieser schlechte Anime, wo die Schwerter so schön aussehende Männer waren? Token Rambu. Besser als Token Rambu wird er wohl schon sein. Und Shin ist zu Gast. Der bringt natürlich einen Sportanime mit, weil das ist Shin. Und wir hätten den sonst nicht reingewählt. Mix. Ich glaube, die Fortsetzung von Touch. Ein Baseball-Anime. Levi, du guckst gerne Baseball, oder?
Nein. Tatsächlich.
Nur wenn du in Japan im Urlaub bist.
Ja, nur wenn ich in Japan in Urlaub bin, Oberschule, Baseball war ansonsten, der Rest, der da läuft, kann man so nicht angucken.
Ne. Vielleicht weinen wir euch in diesen Running Gag in der nächsten Folge ein. Ihr müsst also wieder einschalten. Wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Bye bye.
Bis nächste Woche.